Warum gibt ein Mensch nicht auf? Wenn er etwas unbedingt will, wenn er viel investiert hat, wenn sein Einkommen davon abhängt, wenn sein Ansehen daran hängt oder wenn seine ganze Vorstellung davon, wie die Welt funktionieren sollte, daran hängt. Wir kennen dieses Verhalten aus unserem eigenen Leben und deshalb sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir es auch bei Unternehmen, bei Branchen oder politischen Systemen finden. Denn eine der größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte steht an. Wir versuchen, innerhalb weniger Jahrzehnte ein Energiesystem umzubauen, das über mehr als 200 Jahre gewachsen ist. Kohle, Öl, Erdgas, Kraftwerke, Raffinerien, Pipelines, Tankstellen, Autos, Heizungen, Fabriken. Und dahinter stehen gewaltige Mengen Kapital, Arbeitsplätze, Vermögen, politische Macht und Interessen. Was geschieht also, wenn ein solches System erkennt, dass seine Zukunft nicht mehr selbstverständlich ist? Gibt es einen großen Plan, eine Verschwörung oder gibt es etwas viel Banaleres? Herzlich willkommen bei Klimawandel für Erwachsene, Folge 3. Dies ist eine Episode, nämlich die 50. Episode von Erwachsen, der Podcast. Und ich bin schon ein bisschen stolz über 50 Episoden. Und deshalb nochmal seid alle willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Heute geht es, wie angekündigt, in der Folge 3 von Klimawandel für Erwachsene um Rückzugsgefechte der Fossilisten. Zuerst mal will ich eine faire Feststellung machen, so. Also, ich möchte etwas klarstellen. Ich habe in der letzten Folge über die fossile Energiewirtschaft gesprochen und ich möchte auf keinen Fall so tun, als sei das so eine Art finstere Macht, die uns 200 Jahre absichtlich irgendwie in die Irre geführt hätte, weil das historisch total unsinnig wäre. Kohle, Öl und Gas haben unsere Welt verändert. Sie haben unseren Wohlstand geschaffen. Sie haben Mobilität ermöglicht, Industrialisierung ermöglicht. Sie haben Milliarden Menschen Zugang zu Energie verschafft. Und die Unternehmen, die diese Energie bereitstellten, taten das genau das, was so ein Unternehmen tun soll. Sie wollten ein Produkt verkaufen, das Menschen brauchten. Das Problem entstand also nicht dadurch, dass diese Unternehmen existierten. Das Problem entstand dadurch, dass wir inzwischen wissen, die physikalischen Folgen dieses Erfolgs können wir nicht unbegrenzt fortsetzen. Und was passiert denn nun, wenn sich ein Markt verändert? Stellen wir uns mal so einen Ölkonzern vor. Milliarden Investitionen, Förderanlagen, Raffinerien, Pipelines, Tanker, Mitarbeiter, Aktionäre. Und dann kommt die Wissenschaft und sagt, Freunde, wir müssen weniger fossile Brennstoffe verbrennen. Was würden Sie tun? Alles verkaufen? An wen? Wer soll das denn kaufen? Und morgen? Oder würden die versuchen, möglichst lange Geld zu verdienen und gleichzeitig nach neuen Geschäftsfeldern suchen? Und die Antwort darauf dürfte ziemlich menschlich ausfallen. Man würde natürlich versuchen, die eigene Position zu halten. Und hier, genau hier beginnt unsere heutige Geschichte. Denn das Zauberwort heißt Interessen. Wir werden heute deshalb immer wieder eine Frage stellen, eine sehr alte Frage. Cui bono? Wem nützt es? Und jetzt kommt das Entscheidende. Wem nützt es, ist kein Beweis für eine Verschwörung. Wenn jemand von einer politischen Entscheidung profitiert, bedeutet das noch lange nicht, dass er sie auch verursacht hat. Deshalb stelle ich mir hier 4 Fragen. Wer profitiert? Wer konnte Einfluss nehmen? Gibt es Belege dafür, dass Einfluss genommen wurde? Und welche andere Erklärung gibt es? Das ist heute unser Faktencheck. Ich suche nach keinem geheimen Masterplan. Ich suche nach Interessen. Und um das mal durchzuspielen, durchzuführen, Fall Nummer 1, die deutsche Solarindustrie. Ich beginne mal mit einer Geschichte, die fast vergessen ist. Deutschland war einmal eine der führenden Solarindustrien der Welt. Das EEG hat einen gewaltigen Heimatmarkt geschaffen und die Einspeisevergütung machte die Investitionen auch attraktiv. Unternehmen entstanden, Fabriken entstanden, Arbeitsplätze entstanden und dann kam der politische Kurswechsel. 2010 wurde unter der CDU die Solarstromförderung bereits gekürzt. 2012 folgte eine weitere massive Reform. Der damalige Umweltminister Norbert Röttgen hat es verteidigt als notwendige Anpassung der Branche an den Markt und an die Kosten. Röttgen sprach von wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung. Und der damalige Wirtschaftsminister Philipp Rösler von der FDP argumentierte ebenfalls mit den Kosten der Förderung und mit der Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Unternehmen. Und dann passierte etwas Erstaunliches. Die deutsche Solarindustrie verlor innerhalb weniger Jahre einen gewaltigen Teil ihrer Beschäftigung. 2011 waren nach Regierungsangaben nur noch 110.900 Menschen in der Photovoltaik beschäftigt. 2012 waren es nur noch 87.000. 2013 nur noch 56.000. Und gleichzeitig wurde China zum dominierenden Produktionsstandort für Solarmodule. Tja. Und 2012 leitete die Europäische Kommission sogar ein Anti-Dumping-Verfahren gegen chinesische Solarindustrie ein, gegen die Solarimporte. Und damit haben wir jetzt hier einen ersten wirklich bemerkenswerten Vorgang. Deutschland fördert den Ausbau der Photovoltaik und verliert dabei einen großen Teil der industriellen Wertschöpfung an China. Wem nützt das? China? Naja, zumindest die Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten massiv ausbauen konnten. Nützt das den deutschen Verbrauchern? Ebenfalls. Denn die chinesischen Module wurden immer billiger und machten Photovoltaik weltweit günstiger. Nützt es dem Klimaschutz? Ebenfalls. Denn billige Photovoltaik beschleunigt ihren weltweiten Ausbau. Nützt es der deutschen Solarindustrie? Ganz offensichtlich nicht. Und jetzt wird es politisch interessant, denn 2012 argumentierte die Bundesregierung selbst, die Förderung müsse wegen der Kosten begrenzt und die Branche stärker dem Markt ausgesetzt werden. Das ist eine plausible wirtschaftspolitische Erklärung, eine Entscheidung, auch wenn sie falsch war, wie man sehen konnte. Aber es gibt da noch eine zweite Geschichte. Denn zur gleichen Zeit wurde eine andere Energieinfrastruktur massiv ausgebaut. Erdgas. Auch 2011 wurde Nord Stream 1 in Lubmin offiziell in Betrieb genommen. Und unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Pipeline ein strategisches Projekt und eine wichtige Voraussetzung für die Energieversorgung funktionierender Wirtschaftsnationen. Zitat Ende. Also, wir sehen eine hochlaufende Industrie, deutsche Photovoltaik, wird über Förderstopp oder Förderverringerung so weit runtergefahren, dass die Chinesen übernehmen. Gleichzeitig wird Nord Stream 1 in Betrieb genommen und die Bundesregierung legt hier ihr strategisches Interesse auf die Gasversorgung. Wir hätten Strom aus der Sonne haben können, viel, viel, viel früher. Hinter Nord Stream standen Gazprom und die europäischen und Energieunternehmen. Und diese Energieunternehmen hatten natürlich selbstverständlich ein wirtschaftliches Interesse. Gas zu verkaufen. Viel Gas. Und jetzt wird es spannend. Jetzt stellen wir uns mal die unbequeme Frage, hätte ein viel schnellerer Ausbau der Solarenergie damals, in den 2010, 11, 12er Jahre, langfristig den Gasbedarf reduziert? Ja, die Antwort ist ja, natürlich. Je mehr erneuerbarer Strom produziert wird, desto weniger fossile Stromerzeugung brauche ich doch. Aber beweist das, dass die Solarindustrie deshalb politisch geschwächt wurde, um Nord Stream und den Verkauf von Gas zu ermöglichen? Nein, ein Beweis ist das nicht. Wir finden dafür keinen belastbaren Beleg. Und bitte habt Verständnis dafür, wir müssen hier sauber bleiben. Die zeitliche Nähe ist interessant. Aber es ist nur eine Korrelation. Zeitliche Nähe ist keine Kausalität. Es gibt sogar einen Gegenbeleg, einen ziemlich starken Gegenbeleg gegen so eine einfache Verschwörungstheorie. Die deutsche Regierung argumentierte damals nämlich ausdrücklich mit den Kosten der Photovoltaikförderung. Und diese Kosten waren tatsächlich enorm. Und gleichzeitig waren aber die Preise für Solarmodule im Weltmarkt im freien Fall. Die Bundesregierung erklärte also 2013 die Krise der deutschen Solarunternehmen vor allem mit weltweiten Überkapazitäten und nicht mit den erneuerbaren Energiegesetzreformen. Das bedeutet, wenn man den Worten so folgen möchte, die Solarbranche wurde nicht einfach von Deutschland kaputt gemacht, sie geriet in einen globalen Strukturwandel. Aber nochmal, die politische Entscheidung, wie Deutschland darauf reagierte, war eben auch eine industriepolitische Entscheidung und die hatte Konsequenzen. Wir haben eine Technologie gefördert, wir haben damit ihre Kosten drastisch gesenkt, wir haben gleichzeitig einen erheblichen Teil der Produktion verloren. Also das ist kein Verschwörungsfall, aber es ist ein Lehrstück über Industriepolitik und erschreckend aktuell. Und die Gaslobby? Denn trotzdem bleibt eine Frage, gab es damals politische Einflussnahme der Gaswirtschaft? Ja, und dafür gibt es dokumentierte Hinweise. Energieunternehmen waren an Nord Stream beteiligt. Gasunternehmen hatten ein klares wirtschaftliches Interesse an zusätzlicher Gasinfrastruktur. Und Lobbyorganisationen der Gaswirtschaft warben politisch für Gas als Energieträger der Zukunft. Untersuchungen von Lobby Control dokumentieren entsprechende Lobbyaktivitäten und privilegierte Zugänge zur Politik. Und das ist etwas völlig anderes als die Behauptung, die Gasindustrie hat die deutsche Solarindustrie zerstört. Dafür haben wir nämlich keinen Beleg. Aber wir können sagen, es gab wirtschaftliche Interessen für mehr Gas und es gab politische Entscheidungen, die mehr Gasinfrastruktur ermöglichten. Ist das der eigentliche Skandal? Vielleicht liegt die Überraschung deshalb gar nicht darin, dass irgendwo eine geheime Absprache stattgefunden hat oder haben kann. Vielleicht liegt sie darin, die Überraschung, dass verschiedene Interessen ohne Absprache dieselbe Richtung einschlagen können. Ein Unternehmen möchte Gas verkaufen, ein Energie- und Versorger möchte eine Pipeline auslasten, ein Politiker möchte Energiepreise niedrig halten, ein Industriebetrieb möchte günstige Energie, ein Verbraucher möchte eine niedrige Stromrechnung. Und plötzlich haben sie, zumindest für einen gemeinsamen Zeitraum, ein gemeinsames Interesse. Dafür braucht es niemanden an einem geheimen Tisch. Wobei zumindest die Stromrechnung der Verbraucher und die Stromrechnung der Industriebetriebe von heute an betrachtet, hätten wir mit den Solarmodulen deutlich, deutlich drücken können. Nehmen wir mal den Fall Nummer 2, die Wärmepumpe. Wir sind im Jahr 2023. Ihr wisst noch Bescheid, ne? Robert Habeck, das Heizungsgesetz, die Wärmepumpe. Oder wie die Bild-Zeitung es nennt, der Heizhammer. Das war eine der emotionalsten politischen Debatten der vergangenen Jahre. Aber stimmt das alles so? Machen wir mal einen Faktencheck. Hat Robert Habeck ein Gesetz erfunden, das allen Deutschen die Wärmepumpe vorschreiben wollte? Nein. Das Gebäudeenergiegesetz existierte bereits seit 2020, beschlossen unter der damaligen CDU-SPD geführten Bundesregierung. Die darauf folgende Ampelregierung wollte das Gesetz 2023 novellieren. Und ja, der Entwurf von Habecks Wirtschaftsministerium und Clara Geiwitz Bauministerium enthielt diese bekannte 65% Vorgabe für erneuerbare Energien bei neu eingebauten Heizungen. Aber das war keine reine Wärmepumpenpflicht. Das Gesetz war technologieneutral ausgestattet oder technologieoffen oder technologieoffen, wie unsere jetzige Wirtschaftsministerin sagt. Technologieoffen. Also dieses Gesetz von Habeck und Geiwitz war technologieoffen ausgestaltet und ließ verschiedene Wege zu, diese 65% erneuerbaren Energien zu erreichen. Und für bestehende Gebäude gab es Übergangsfristen. Und eine funktionierende Heizung musste nicht am nächsten Morgen herausgerissen werden. Und trotzdem hatte Habeck ein Problem. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Faktenchecks. War Habecks Politik kommunikativ und politisch problematisch? Ja, das muss man gar nicht schönreden. Die Bundesregierung hat einfach dieses komplexe Gesetz, das ist ein komplexes Gesetz, total schlecht kommuniziert. Wirklich total schlecht. Anstatt zu sagen, ich improvisiere mal, anstatt zu sagen, hört zu, liebe Leute, die CDU hat euch hier ein Gesetz geschrieben, wonach ihr in den nächsten Jahren eure Gasheizung, eure Ölheizung rausreißen müsst. Das machen wir mal anders. Wir machen das so, dass ihr eure Heizungsart auswählen könnt. Hauptsache, ihr erreicht sozusagen einen Anteil von 65% an erneuerbaren Energien bei eurer Heizung. Dann wäre alle tot gewesen. Aber diese Kommunikation, die die Bundesregierung da geführt hat, war einfach furchtbar. Und das war ja nicht alles. Na klar war die Kostenfrage für viele Menschen existenziell. So eine Heizung kostet richtig Geld. Aber innerhalb der Ampel wurde erbittert gestritten. Besonders die FDP, wir erinnern uns, verlangte Änderungen und noch mehr Technologieoffenheit. Und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil die FDP sich sozusagen auf die Seite der Opposition gestellt hat und dieses Gesetz innerhalb der Regierung angegriffen hat. Denn hier geht es nicht darum, eine politische Seite zu verteidigen, aber man muss mal eben feststellen, man kann gleichzeitig sogar feststellen, dass eine Behauptung falsch war. Also dieses Gesetz hat nicht das enthalten, was man ihm vorwarf, aber dass die zugrunde liegende Politik schlecht kommuniziert war, das stimmt eben auch. Und jetzt kommt die Bild-Zeitung. Am 28. Februar 2023 erschien auf der Titelseite der Bild so rum: Habeck will Öl- und Gasheizung verbieten. Und diese Schlagzeile bezog sich auf einen geleakten Entwurf des Gesetzes. Sie wurde zum Ausgangspunkt einer außerordentlich emotionalen Debatte. Da war wirklich was los. Also das Progressive Zentrum hat diese mediale Entwicklung später untersucht. Auch der Deutschlandfunk hat zahlreiche falsche und irreführende Behauptungen rund um Wärmepumpen und das Heizungsgesetz dokumentiert, Behauptungen wie eine Wärmepumpe kostet 100 oder 200.000 Euro. Ich erinnere mich noch, Friedrich Merz bei Lanz, einfach mal so rausgehauen, ohne Faktencheck. Ich habe mich gefragt, gibt es noch eine Redaktion? Gibt es noch Leute, die da hinter den Kulissen Herrn Lanz mal was aufs Ohr reden könnten? Die Behauptung, man braucht bei einer Wärmepumpe zwingend eine Fußbodenheizung. Die Behauptung, funktionierende Gasheizungen müssen sofort raus. Oder ich weiß noch, die Behauptung, in Altbauten geht das sowieso nicht mit der Wärmepumpe. Hat denen niemand erzählt, aber in Deutschland funktioniert sowas nicht. Das stimmt alles so nicht. Das ist definitiv alles falsch gewesen. Und jetzt wieder die Frage, wem nützt die Angst vor der Wärmepumpe? Wem nützt es? Also natürlich erstmal den Medien selber, ne? Also wenn es richtig knallt, Medien profitieren von Aufmerksamkeit. Und so eine richtig zugespitzte Schlagzeile, wofür die Bild ja berühmt ist, verkauft sich besser als eine 80-seitige Gesetzesbegründung. Und die Parteien profitieren natürlich von politischen Konflikten. Opposition ist schließlich Opposition. Und natürlich gibt es auch wirtschaftliche Interessen. Wer Gasheizungen verkauft, hat wenig Interesse daran, dass Millionen Menschen jetzt eine Wärmepumpe kaufen. Wer Gas verkauft, hat auch kein Interesse daran, dass die Menschen alle auf Wärmepumpen umsteigen. Und wer Gasnetze betreibt, hat schon gar kein Interesse daran. Und deshalb können wir uns hier fragen, wem nützt es, wenn die Wärmepumpe zum politischen Feindbild wird? Aber wir müssen auch hier einen Schritt weitergehen. Das müssen wir jetzt tun, weil wir müssen uns fragen, haben diese Akteure die Kampagne gemeinsam organisiert? Und genau dafür haben wir keinen Beleg. Aber was wir sehr genau beobachten können, ist, eine politische Fehlkommunikation trifft auf wirtschaftliche Interessen und eine hoch zugespitzte Medienlogik. Und dann kann das Ergebnis aussehen wie eine koordinierte Kampagne. Selbst wenn es keine zentrale Koordination gibt oder gäbe. Aber das könnt ihr euch selbst zu Ende denken. Ich habe diesen Text ganz bewusst vorsichtig geschrieben, weil ich natürlich auch keine Verschwörungserzählung jetzt hier rausblasen möchte. Ich beobachte einfach mal und stelle Fragen, die ich nicht immer beantworten kann. Also es kann so aussehen wie eine koordinierte Kampagne. Wir haben ja mal kurz über Herrn Merz gesprochen. Ich kann mich gut erinnern, dass vor kurzem der Chef vom Springer Verlag, Herr Döpfner, zu Herrn Merz sagte, das werden Sie doch bereuen. Da ging es darum, dass Herr Merz mit der AfD zusammenarbeiten sollte. Wir gucken mal, wenn Herr Merz jetzt aus dem Urlaub zurückkommt, was dann so passiert im Blätterwald. Und das, der Blätterwald, ist vielleicht die eigentliche Macht moderner Politik. Man muss die Menschen nicht davon überzeugen, dass eine Technologie schlecht ist. Man muss nur dafür sorgen, dass sie Angst vor ihr bekommen. Und diese Wärmepumpe, die wurde zum Symbol, die wurde zum Angstgegenstand, zum Symbol für Bevormundung, für hohe Kosten, für die grüne Ideologie, für Robert Habeck. Und irgendwann war es kaum noch möglich, über die Technik selbst zu sprechen. Also wie diese Wärmepumpe funktioniert, welche Vorteile die hat. Und dass sie sehr wohl auch in Altbauten funktioniert. Und jetzt wird die Geschichte aktuell, denn die nächste Runde läuft bereits. Die Bundesregierung unter Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat jetzt 2026 das Gebäudeenergiegesetz erneut verändert. So, und dann haben sie erst einmal die 65% Vorgabe für erneuerbare Energien abgeschafft. Weg. Und das neue Gebäudemodernisierungsgesetz, so heißt es jetzt nämlich, setzt noch mehr auf Technologieoffenheit. Und hier gibt es auch eine politische Botschaft und die ist auch eindeutig. Wir wollen die Wärmewende weniger dirigistisch gestalten. Und ist das jetzt ein Sieg der Fossilisten? So kann man das interpretieren. Aber es ist unbestreitbar eine politische Korrektur der bisherigen Richtung. Man kann das gut finden, ich finde es eine Katastrophe. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir folgen jetzt mal einer Spur, wie wir uns das am Anfang vorgenommen haben. Wir folgen nicht einer Verschwörung, wir folgen einer Spur. 2026 wechselt ein Mann namens Nils Hesse, ein Mitarbeiter und regelmäßiger Zuarbeiter der konservativen Denkfabrik Republik 21, ins Bundeswirtschaftsministerium von Katharina Reiche und übernahm dort die Leitung des Referats für Reden und strategische Kommunikation. Ist das eine personelle Verbindung zwischen einem konservativen wirtschaftlichen Think Tank und dem Wirtschaftsministerium? Ja. Beweist das, dass Republik 21 die Energiepolitik des Ministeriums bestimmt? Natürlich nicht. Beweist es, dass Katharina Reiche im Auftrag der Fossilindustrie handelt? Nein. Aber ist die Personalie interessant? Ja, absolut. Und deshalb darf man sie untersuchen. Und ich gebe euch den Tipp, wenn es euch interessiert, lest mal, was Republik 21 für ein Verein ist. Das ist ein Think Tank, angeblich unabhängig, aber sehr nah an der CDU, CSU dran. Mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen und einer sehr unklaren Finanzierung. Es ist sozusagen so eine Art Schwester- oder Bruderprojekt vom Project 2025, das hinter der Trump-Politik in der zweiten Amtszeit steht. Also interessante Verbindung. Und wenn wir schon mal bei Friedrich Merz waren, auch hier gibt es natürlich Verbindungen und Fragen. Friedrich Merz war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland. Klingt erstmal total wichtig. BlackRock Deutschland ist jetzt nicht BlackRock weltweit, also Aber BlackRock investiert weltweit in Unternehmen aus praktisch allen Branchen und natürlich auch Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft, logisch. Und daraus kann man dann eine politische Frage machen, aber keinen politischen Beweis. Denn eine frühere berufliche Verbindung ist noch keine Anweisung. Eine Beteiligung ist kein politischer Auftrag und ein wirtschaftliches Interesse ist noch keine Verschwörung. Wenn wir behaupten, Friedrich Merz betreibt Politik im Interesse BlackRocks, müssen wir das belegen. Nicht vermuten, wir müssen es belegen. Und jetzt kommt der dritte Schauplatz. Das Stromnetz. Und das finde ich besonders interessant, denn während wir jetzt über Gas und Wärmepumpen streiten, passiert etwas viel Grundsätzlicheres. Das Stromsystem verändert sich. Die Bundesregierung hat am 29. Juli 26 die EEG, also Erneuerbare Energiegesetznovelle 2027 und ein Netzanschlusspaket beschlossen. Und hier kommt jetzt ein entscheidender Satz. Die Bundesregierung hält ausdrücklich am Ziel fest, bis 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen. Das klingt erstmal nicht wie ein Rückzug aus den erneuerbaren Energienzielen. Im Gegenteil. Aber es gibt ein Problem. Dieses Gesetz ändert die Spielregeln. Wie wir wissen, produzieren Wind und Sonne Strom nicht immer dann, wenn wir ihn brauchen. Okay. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Wasserkraft ist ein bisschen anders, aber gerade Wind und Sonne. Okay, also was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Leitungen und wir brauchen natürlich Speicher, Batterien. Wir brauchen flexible Verbraucher, flexible Kraftwerke und intelligente Netze. Und deshalb sind diese neuen Regeln so interessant. Denn die Bundesregierung will den Netzanschluss stärker an den tatsächlichen systemischen Bedarf koppeln und sie will auch große Speicher stärker in die Systemplanung einbeziehen. Und das bedeutet eigentlich, die Energiewende wird erwachsen. Wir reden jetzt nicht mehr nur darüber, wie viele Windräder und Solarmodule wir aufstellen. Wir reden darüber, wie funktioniert das ganze System. Und jetzt wird es richtig interessant. Stellen wir uns mal vor, mittags scheint die Sonne. Millionen Solaranlagen produzieren Strom. Mehr, als wir gerade benötigen. Was machen wir damit? Abschalten, so wie sie das jetzt machen? Exportieren? In Batterien speichern? Wasserstoff produzieren, Elektroautos laden, Wärmepumpen laufen lassen und abends, wenn die Sonne weg ist, was machen wir dann? Dann brauchen wir gespeicherten Strom oder andere flexible Energiequellen. Das ist die technische Herausforderung der Energiewende, die Speicherung. Und plötzlich sind Batteriespeicher keine Spielerei mehr, sie werden Infrastruktur. Und damit haben wir drei Geschichten. Und die Frage, sind das jetzt Rückzugsgefechte? Oder ist das eine Transformation? Die drei Geschichten lauten die Solarindustrie, die Wärmepumpe, das Stromnetz. Drei Geschichten über eine Gesellschaft, die versucht, ihr Energiesystem zu verändern. Und überall stoßen Interessen aufeinander. Alte Interessen, neue Interessen, Kapital, Arbeitsplätze, politische Macht, Versorgungssicherheit, Klimaschutz. Und manchmal ist es auch ziemlich schwer zu sagen, wo endet denn legitime Interessenvertretung und wo beginnt die Behinderung des Wandels? Und das sind alles Fragen, die ich euch mitgeben möchte, die ihr weiterdenken könnt. Denn was haben wir jetzt tatsächlich herausgefunden? Wir haben geguckt, ob es eine Verschwörung gibt. Gefunden haben wir keine, jedenfalls zumindest keine, wo wir belastbare Belege haben. Wir waren ja nicht dabei bei den Gesprächen. Aber wir haben was anderes gefunden. Wir haben Interessen gefunden. Wir haben gesehen, dass Gasunternehmen ein wirtschaftliches Interesse an Gasinfrastruktur haben. Und wir haben gesehen, dass politische Entscheidungen diese Interessen verändern oder berücksichtigen können. Natürlich können politische Entscheidungen die Interessen von Industrien berücksichtigen. Wir haben gesehen, dass eine Industriepolitik, die Photovoltaik billig gemacht hat, gleichzeitig die deutsche Produktionsindustrie geschwächt hat. Und auch hier können wir uns fragen, Henne oder Ei? Wir waren führend, wir Deutschland waren führend in der Entwicklung von Photovoltaik. Wir haben dafür gesorgt, dass die Photovoltaik so günstig wurde. Wie gesagt, wir waren nicht dabei. Aber wir haben zum Beispiel gesehen, wie eine komplizierte Wärmepolitik zum politischen Feindbild wird, mit Hilfe der Medien. Und wir haben gesehen, wie sich die Bundesregierung heute bemüht, die Energiewende irgendwie weiterzuführen und irgendwie auch mit anderen Interessen zu verbinden. Sie nennen es, wir wollen sie politisch akzeptabler machen. Umfragen unter der deutschen Bevölkerung ergeben regelmäßig sehr hohe Zustimmungswerte zu Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen und Maßnahmen für erneuerbare Energien. Sehr hohe Zustimmungswerte. Vielleicht redet sich diese Regierung auch eine Bevölkerungsmeinung herbei. Aber das alles ist noch keine Verschwörung. Das ist Demokratie. Und unterschiedliche Interessen miteinander abzustimmen oder auch nicht. Es ist ziemlich chaotisch. Es ist widersprüchlich. Es ist manchmal absurd. Aber das ist Demokratie. Aber es gibt vielleicht ein Problem dabei. Ich würde sogar sagen, es gibt ein Problem ohne vielleicht. Denn eins dürfen wir hier nicht vergessen. Der Klimawandel verhandelt nicht. Das CO2-Molekül interessiert sich nicht dafür, welche Partei gerade reagiert. Und wenn ich mal Professor Harald Lesch zitieren kann, die Natur ist immer noch kein Parteimitglied. Dieses CO2-Molekül interessiert sich auch nicht dafür, ob eine Schlagzeile von Bild oder Taz oder Süddeutscher Zeitung kommt. Es interessiert sich nicht für Lobbyisten, es interessiert sich nicht für Umfragewerte. CO2 macht einfach Physik. Und deshalb stehen wir vor einem ziemlich merkwürdigen Problem. Unsere Politik arbeitet mit Interessen. Unser Wirtschaftssystem arbeitet mit Interessen. Aber die Physik arbeitet nicht mit Interessen. Erinnert ihr euch noch an den Wahl aus der zweiten Folge? Wir haben so eine Transformation, wie sie jetzt ansteht, schon mal erlebt. Nur damals ging es nicht um Kohl oder Öl oder Gas, es ging um Wale. Die Walfänger wurden damals nicht besiegt, weil plötzlich alle Menschen bessere Menschen geworden waren. Eine Alternative wurde besser, das war's. Eine Alternative. Und irgendwann war es einfach wirtschaftlich unsinnig, Wale zu töten, um Öl für Lampen zu gewinnen. Und das ist vielleicht eine wichtige Lehre für unsere Gegenwart. Eine alte Technologie verschwindet nicht unbedingt, weil wir sie verbieten. Sie verschwindet, wenn eine neue Technologie ihre Aufgabe besser, billiger und attraktiver erfüllt. Und vielleicht sind das also die tatsächlichen Rückzugsgefechte. Nicht unbedingt Rückzugsgefechte böser Menschen, sondern Rückzugsgefechte eines Systems, das 200 Jahre lang unglaublich erfolgreich war. Und das deshalb nicht einfach verschwindet, nur weil wir festgestellt haben, dass wir es verändern müssen. Und jetzt kommt die eigentliche Frage. Und das können wir am Ende der dritten Folge durchaus schon so sagen. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, warum es passiert. Wir wissen, welche Interessen im Spiel sind. Und wir wissen auch, dass die Veränderung nicht ohne Kosten zu haben sein wird. Was tun wir also? Was ist realistisch möglich und was ist wirtschaftlich tragbar? Und was ist sozial gerecht? Und was würde ich tun? Ich darf ja mal ein bisschen rumspinnen. Was würde ich tun, wenn ich tatsächlich die Macht hätte, das alleine zu entscheiden? Ohne Lobby, ohne Opposition, ohne Koalitionsverhandlungen, ohne Rücksicht auf den nächsten Wahltermin, nur eine Aufgabe: die Klimakrise lösen. Was würde ich tun? Und darüber sprechen wir in Klimawandel für Erwachsene 4. Und diesmal in dieser vierten Folge von Klimawandel für Erwachsene wird es eben persönlich. Danke, wenn ihr bis hierher zugehört habt, denn jetzt komme ich, wie angekündigt, zu euren Fragen, die ihr mir geschickt habt. Und ich schaue mal, dass ich mit der ersten Frage anfangen kann. Wo habe ich sie? Ah ja, Peter. Peter hat geschrieben, vielen Dank, Peter, das kann denn so ein Vergleich von Kohlenstoffisotopen, wie ich sie in der Folge angebracht habe, kann der Vergleich von diesen Isotopen in geförderten Erdöl und Erdgas oder Kohle mit denen in der Luft, also mit den Kohlenstoffisotopen in der Luft, kann das dann ein Beweis sein für die Verbrennung der fossilen Energieträger und damit für den menschengemachten Klimawandel? Also Peter will wissen, ob es so einfach ist, wenn man die Kohlenstoffisotope in der Luft mit den Kohlenstoffisotopen im Erdöl, Erdgas und Kohle vergleicht, dass man, wenn die dann also sich gleichen, wenn die sich ähnlich sind, wenn die eine ähnliche Zusammensetzung haben, ihr wisst noch bei den Isotopen C12, 13, 14, also kann dieser Vergleich ein Beweis sein für die Verbrennung und damit, klar, die Dinger verbrennen nicht in solchen großen Maße allein, damit hat der Mensch also seine Hand im Spiel. Okay, diese Antworten wurden erstellt in Zusammenarbeit mit ScienceOS, einer Wissenschafts-KI aus Dresden. Und die Antwort lautet ja. Ein Vergleich der Kohlenstoffisotope liefert starke Belege dafür, dass das zusätzliche atmosphärische Kohlendioxid aus fossilen Kohlenstoffquellen stammt. Als alleiniger Nachweis wäre das jedoch kein vollständiger Beweis für den gesamten Zusammenhang von Förderung, Verbrennung und menschengemachten Klimawandel. Aber gucken wir mal, was zeigen die Isotope? Darüber habe ich schon gesprochen. Fossile Brennstoffe enthalten im Vergleich zur Atmosphäre relativ wenig C13. Also das ist das Kohlenstoffatom mit einem Neutron mehr im Kern. Also die enthalten relativ wenig C13, weil ihr Kohlenstoff ursprünglich durch biologische Prozesse geprägt wurde. Und wir erinnern uns, Pflanzen nehmen lieber C12 auf. Ja? Also wenn dieser fossile Kohlenstoff zu Kohlendioxid verbrannt wird, sinkt dadurch das Verhältnis C13 zu C12 in der Atmosphäre, der sogenannte C13-Süßeffekt. Und dieser Rückgang wird seit der Industrialisierung beobachtet und wird zu überwiegend durch fossile CO2-Emissionen verursacht. Ich verlinke euch diese Fragen und Antworten in die Shownotes. Da gibt es dann auch Links zu den Studien, die dafür benutzt worden sind. Also ihr könnt das hier selbst nachlesen, wenn ihr möchtet. Ja? Was noch Isotope? Noch eindeutiger ist C14. Wir erinnern uns, C14 ist radioaktiv, es zerfällt. In Millionen Jahren ist praktisch, in alten fossilen Brennstoffen ist praktisch kein C14 mehr vorhanden, weil es radioaktiv zerfallen ist. Und wenn der C14-Anteil des atmosphärischen CO2 sinkt, dann weist das auf die Zugabe von altem fossilen Kohlenstoff hin. Also der C14-Anteil in der Atmosphäre wird quasi verdünnt. Und diese Messungen werden tatsächlich genutzt, um fossile CO2-Emissionen unabhängig von Emissionsinventaren abzuschätzen. Auch dazu gibt es eine Studie, die ist verlinkt. Und es gibt ja auch Messungen in Städten und an Verkehrswegen, also an Straßen, wenn man so will, die zeigen, dass Pflanzen lokal stärker an, C13 verarmtes CO2 aufnehmen können, das aus fossilen Quellen stammt. Solche Messungen können also dieses fossile CO2 in unserer Umgebung und damit auch in der Atmosphäre nachweisen. Auch hier ist eine Studie verlinkt. Aber warum genügt der Vergleich mit dem Brennstoff allein nicht? Also so ein einfacher Vergleich Erdöl gegen Luft oder Kohle gegen Luft ist nicht eindeutig genug, weil sich diese Isotopensignaturen verschiedener fossiler Brennstoffe teilweise überschneiden und je nach geologischer Herkunft variieren. Besonders bei Erdöl und bei Erdgas muss die geografische und geologische Herkunft berücksichtigt werden. Und außerdem verändern Ozeane, Böden, Pflanzen und die Atmosphäre die Isotopensignale durch Aufnahme, Abgabe, Austauschen. Das ist ja ein Kreislauf. Und das beobachtete atmosphärische Signal ist deshalb kein unverändertes Abbild der ursprünglichen Emissionen. Ne? Auch biologische CO2-Quellen können ähnlich niedrige C13-Werte aufweisen, weil Pflanzenkohlenstoff ebenfalls isotopisch leichter ist, also eher C12. Deshalb wird C13 normalerweise zusammen mit Kohlendioxidkonzentrationen, mit C14, Kohlenmonoxid, räumlichen Messungen, Emissionsinventaren und Kohlenstoffkreislaufmodellen ausgewertet. Die Interpretation von einzelnen Isotopenmessen kann also erheblich unsicher sein. Und hier nochmal ein Wort zur wissenschaftlichen Methode. Hier geht es um den Stand des aktuellen, um den aktuellen Stand des Wissens. Hier geht es nicht um Wahrheit. Hier geht es nicht um, einer weiß jetzt, was die Wahrheit ist. Es geht hier um den aktuellen Stand des Wissens. Also, kann diese Isotopenmessung den menschengemachten Klimawandel belegen? Die Isotopenmessung belegt vor allen Dingen die Herkunft eines Teils des zusätzlichen atmosphärischen Kohlenstoffs. Wo kommt der her? Er stammt in erheblichem Maße aus fossilen Quellen. Das können wir belegen. Diese Messungen zeigen natürlich nicht allein, wie stark sich dadurch die globale Temperatur verändert hat. Dafür braucht man zusätzlich noch einen Nachweis, dass CO2 ein langlebiges Treibhausgas ist, Messung der atmosphärischen Konzentration und der Strahlungsbilanz und Klimamodelle und Beobachtung der tatsächlichen Erwärmung. Aber diese Beweiskette ist nicht auf Isotope allein angewiesen. Denn der Anstieg der langlebigen Treibhausgase ist der wichtigste Antrieb des gegenwärtigen Klimawandels. Und Modelle erklären sowohl Erwärmung als auch zeitweise Schwankungen durch die Kombination von anthropogenen Antrieben und natürlicher Variabilität. Also Antriebe durch die Menschen und natürliche Variabilität. Die wissenschaftliche Evidenz für eine durch menschliche Treibhausemissionen verursachte Erwärmung gilt daher als überwältigend. Isotopenmessungen sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Herkunftsanalyse, aber nicht das einzige Beweisstück. Also, zusammengefasst, C13 spricht für die Zugabe von, also die C13-Messung von biologisch fossilen Kohlenstoff ist aber nicht völlig eindeutig. C14 ist ein besonders starker Hinweis auf fossiles CO2, weil fossile Brennstoffe kaum C14 enthalten. Kombiniert man das mit Konzentrationsmessungen, Emissionsdaten und Klimaphysik, ergibt sich eine ziemlich robuste Beweiskette für die fossile Verbrennung als wesentliche Ursache des anthropogenen Klimawandels. Ich hoffe, Peter, damit ist deine Frage beantwortet. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Gregor fragt, gibt es denn aus Sicht der Wissenschaft alternative Erklärungen für den schnellen Anstieg der Temperaturen? Gibt es evidente, also gibt es Erklärungen, die Evidenz haben, die alternative Erklärungen sind zu dem, was ich gerade eben erklärt habe mit dem Eingreifen des Menschen? Die Antwort ist ja, es gibt einzelne Schwankungen und regionale Besonderheiten, für die es mehrere alternative oder ergänzende Erklärungen mit empirischer Evidenz gibt. Für den langfristigen globalen Temperaturanstieg reicht nach den vorliegenden Studien, also nach dem aktuellen Wissensstand, jedoch keine dieser Erklärungen allein aus. Ich habe hier mal mehrere Sachen da. Und zwar die natürliche Klimavariabilität. El Niño kommt jetzt hier. Ne? El Niño ist in ein System eingedeckt, das man ENSO nennt, steht für El Niño Southern Oscillation, Deutsch El Niño und die südliche Oszillation. Dieses Klimaphänomens El Niño kann die globale Mitteltemperatur vorübergehend erhöhen. Und aktueller Hinweis, es entsteht gerade ein El Niño. Das Gegenstück La Niña kann die globale Mitteltemperatur senken. Besonders die langsame Erwärmung etwa von 2000 bis 2015 wird teilweise mit einer La Niña-Phase und anderen natürlichen Schwankungen erklärt. Solche internen Schwankungen können den langfristigen Erwärmungstrend für einige Jahre überdecken oder verstärken. Werden ENSO, vulkanische Einflüsse und andere bekannte Schwankungen statistisch aber herausgerechnet, bleibt ein weitgehend anhaltender Erwärmungstrend zurück. Welche Bewertung haben wir hier? Gute Evidenz als Erklärung für kurzfristige Schwankungen, aber keine ausreichende Erklärung für den über Jahrzehnte anhaltenden globalen Trend. Was gibt es noch für Erklärungen mit belastbarer Evidenz? Veränderungen der Sonnenaktivität, komme ich gleich nochmal dazu. Die Sonnenaktivität schwankt unter anderem im etwa 11-jährigen Zyklus und beeinflusst die von der Erde empfangene Strahlung. Ja, das Argument kommt auch immer, die Sonne hat sich verändert. Diese Schwankungen können messbare, aber vergleichsweise kleine Klimaeffekte verursachen. Beobachtungen und Modellrechnungen sprechen sogar dagegen, dass eine Zunahme der Sonneneinstrahlung den gesamten jüngeren globalen Temperaturanstieg erklären kann. Eine Studie, die sogar einen mit den Beobachtungen vereinbaren oberen Grenzfall der Sonnenaktivität verwendete, fand, dass dieser ohne Änderung der CO2-Konzentration nicht ausreicht, um die beobachtete globale Erwärmung plausibel zu reproduzieren. Und wir sind hier nicht bei erwarteter Erwärmung, wir sind bei der bisher beobachteten globalen Erwärmung. Außerdem war eine abnehmende Sonnenaktivität in Teilen der frühen 2000er Jahre eher ein Abkühlungsfaktor, der die anthropogene, also die menschengemachte Erwärmung, zeitweise abschwächte. Also, auch hier wieder eine Bewertung, realer Einfluss, insbesondere auf kürze und dekadische Zeitskalen, also 10 Jahre. Nach diesen Studien aber, und auch hier findet auch diese Studien wieder verlinkt, keine ausreichende Erklärung für den langfristigen globalen Anstieg. Was haben wir noch für evidente Erklärungsversuche? Vulkanausbrüche. Große explosive Vulkanausbrüche, wie wir sie gerade wieder mal erleben, der Ätna ist ja auch wieder on fire, können Sulfataerosole in die Stratosphäre eintragen. Also diese großen Vulkanausbrüche können Sulfataerosole in die Stratosphäre eintragen. Diese Aerosole reflektieren Sonnenlicht und verursachen typischerweise für ein bis einige Jahre eher eine globale Abkühlung. Nach den großen Ausbrüchen der Vergangenheit wurden globale Abkühlungen von ungefähr 0,1 bis 0,2 Grad Celsius beobachtet. Auch kleinere Ausbrüche im frühen 21. Jahrhundert konnten die Erwärmung zwischen 2008 und 2012 etwa so um 0,02 oder 0,03 Grad Celsius abgeschwächt haben, waren aber nicht die alleinige wichtige Ursache der damaligen Entwicklung. Auch hier wird die Frage Bewertung, ja, das hat eine sehr gute Evidenz, wir können das messen für einen zeitweisen Einfluss, aber eher andersrum in Richtung Abkühlung. Vulkane erklären daher vielleicht einzelne Dellen im Erwärmungsverlauf, aber nicht den langfristigen Anstieg. So, was haben wir noch für evidente Erklärungen? Veränderung der atmosphärischen Zirkulation. Änderungen der Zirkulation können regionale Erwärmungen verstärken oder abschwächen. Ne, das erleben wir gerade jetzt. Es war wieder ein paar Tage heiß, jetzt ist es wieder kühl. Für Europa wurde beispielsweise geschätzt, dass veränderte atmosphärische Strömungsmuster gegen etwa so 40% der zusätzlichen Wintererwärmung und 29% der zusätzlichen Sommererwärmung gegenüber dem globalen Mittel erklären können. Ne, also globales Mittel ist ja, glaube ich, 15 Grad oder so. Allerdings mit beträchtlichen Unsicherheiten. Auch hier wieder eine Studie. Das ist dann eine plausible Erklärung dafür, warum sich manche Regionen, etwa Europa oder der Mittelmeerraum, deutlich schneller erwärmen als der globale Durchschnitt. Diese Veränderung der atmosphärischen Zirkulation erklärt aber nicht automatisch, warum der globale Energiegehalt des Klimasystems insgesamt zunimmt. Also ist es mehr Energie im System. Auch hier wieder die Bewertung ist eine gute Erklärung für regionale Unterschiede und kurzfristige, wieder bis dekadische Abweichung, reicht aber nicht für den gesamten globalen Langzeittrend. Dann haben wir noch Bodenfeuchte, Landnutzung und Vegetation. Abnehmende Bodenfeuchte kann die Verdunstung verringern. Wir haben einen sehr trockenen Sommer jetzt. Durch diese verringerte Verdunstung, da haben wir mehr Energie für die Erwärmung der bodennahen Luft zur Verfügung, besonders da, wo es trocken ist. Und für die beschleunigte Erwärmung des Mittelmeerraums wurde ein Zusammenspiel aus abnehmenden Aerosolen und sinkender Bodenfeuchte als wichtiger regionaler Faktor beschrieben. Und auch Landnutzung beeinflusst lokale Temperaturmessungen. Da hat es Beobachtungen an Analysen gegeben, Und die finden beispielsweise stärkere Erwärmung über bebauten, landwirtschaftlich genutzten oder vegetationsarmen Flächen als über natürlichen Waldflächen. Kann man sich vorstellen, dass sich natürliche Waldflächen eben weniger erwärmen. Auch hier wieder die Bewertung, gut belegte regionale, lokale Verstärker. Sie können den globalen Trend jedoch nicht erklären. So. Und dann haben wir noch sechstens anthropogene Aerosole und Wolken. Natürlich emittieren Menschen auch Aerosole. Und diese Aerosole können Sonnenlicht zurückstreuen und damit dadurch abkühlen. Wenn solche Emissionen zurückgehen, das passiert ja, wenn wir unsere Autos noch mehr besser filtern und noch mehr besser filtern, wenn wir versuchen, unsere Kraftwerke zu filtern, dann geht ein großer Teil der menschlichen Aerosole zurück. Und dann fällt ein Teil der maskierenden Kühlung weg. Also ich habe gerade schon darüber gesprochen, wie Aerosole das Klima kühlen können oder die Atmosphäre. Und dadurch kann sich die Erwärmung, die da eigentlich drinsteckt in der Atmosphäre, natürlich beschleunigen. Das wird gerade für den Mittelmeerraum, der sich ja eben sehr schnell erwärmt, diskutiert, dass hier die abnehmenden Aerosole einen Beitrag erbringen. Das ist allerdings keine vollständige natürliche Alternative, denn ist ja ein menschlicher Einfluss, wenn wir weniger Aerosole als vorher in die Atmosphäre eintragen. Und die Unsicherheit über die Stärke dieser Aerosolwirkung gehört zu den wichtigsten Unsicherheiten überhaupt bei der quantitativen Zuordnung der globalen Erwärmung. Also, wir haben ein paar Sachen, die wir mit beobachten und die auch evidente Ergebnisse bringen. Es gibt eine spezifische kontroverse Interpretation und Diskussion in der Wissenschaft. Man denkt ja immer, die Wissenschaft diskutiert nicht. Natürlich tut sie das. Das ist eine ihrer Hauptstärken. Wir haben hier verschiedene Behauptungen mit deutlich schwächerer oder umstrittener Evidenz. Ja? Also ich habe jetzt das hier alles, ich kann es ja kurz nochmal zusammenfassen, also La Niña, El Niño, die Sonnenaktivität, die Vulkane, die atmosphärische Zirkulation, die Bodenfeuchte, die Aerosole, die Menschen freisetzen, die Wolken- und Albedo-Änderungen, das sind alles Dinge, ja, die Evidenz zeigen, aber keine dieser Untersuchungen reicht aus, den globalen Langzeittrend zu erklären. So, das war die Frage von Gregor, glaube ich. Und jetzt kommt die nächste Frage. Jasmin. Jasmin hat gelesen, dass die Konzentration von Kohlendioxid eine Folge der Temperaturerhöhung in der Atmosphäre ist. Also folgt das CO2 der Temperatur, nicht umgekehrt, wie ich es erklärt habe. Interessanter Move, ne? Das kann man auch in den sozialen Medien immer wieder lesen. Ja, das stimmt alles nicht. Also mit der CO2 hat die Temperatur nicht erhöht. Umgekehrt, die erhöhte Temperatur zieht das CO2 in die Atmosphäre. Interessant. Also stimmt das. Die Aussage, CO2 folgt der Temperatur, ist teilweise richtig, aber sie beschreibt vor allen Dingen bestimmte natürliche Klimaveränderungen der Vergangenheit und widerlegt überhaupt nicht, dass das Kohlendioxid heute zur Erwärmung beiträgt. Denn in vergangenen Eiszeitzyklen konnte die Temperatur tatsächlich vorausgehen. Bei vielen Übergängen zwischen Eiszeiten und Warmzeiten zeigen Eisbohrkerne, dass sich zunächst die Temperatur änderte und der atmosphärische CO2-Anstieg anschließend folgte oder teilweise verzögert war. Für den Beginn und das Ende der letzten Vereisung beispielsweise wird ein Vorsprung der arktischen Temperatur gegenüber dem CO2 von einigen Jahrhunderten berichtet. Und auch während bestimmter abrupter Klimaereignisse der letzten Eiszeit folgte der Kohlendioxidanstieg der antarktischen Erwärmung mit Verzögerungen von etwa 250 bis 870 Jahren, immer abhängig von der jeweiligen Klimaphase. Und das ist physikalisch durchaus plausibel. Erwärmt sich der Ozean, kann sich weniger CO2 lösen. Außerdem können veränderte Meeresströmungen, Auftrieb im Südpolarmeer, Böden und Vegetation zusätzlich Kohlenstoff an die Atmosphäre abgeben. Und da entsteht also eine Rückkopplung. Ne? Also wenn es mehr wärmer ist, kann es weniger CO2 lösen, das heißt einlagern. Also es kommt die CO2 wieder raus, beziehungsweise es wird weniger aufgenommen, so wie es jetzt auch ist. Dann kommen dazu veränderte Meeresströmungen, Böden, Vegetation und so weiter, geben Kohlenstoff ab. Und in diesen Eiszeitzyklen wirkte CO2 dadurch häufig als Rückkopplung, die eine ursprünglich anders angestoßene Erwärmung verstärkte. Also die Erwärmung kann durch andere Faktoren ausgelöst worden sein. Damals gab es noch keine Menschen. Dann kommt als nächstes CO2 folgt manchmal, bedeutet nicht CO2 kann nicht erwärmen. Also wenn wir gesehen haben, das ist tatsächlich so, bei früheren Ereignissen folgte das CO2 der Temperatur. Aber das bedeutet nicht, dass das CO2 selbst nicht erwärmen kann. Das wäre nämlich logisch oder gar nicht zulässig. Dass Kohlendioxid bei einem bestimmten natürlichen Klimawandel auf die Temperatur folgt, bedeutet nicht, dass Kohlendioxid bei einer anderen Störung keine Erwärmung verursachen kann. Ein Beispiel ist, ist ein Rückkopplungskreislauf. Ne? Eine anfängliche Erwärmung setzt CO2 frei. Das zusätzliche CO2 verstärkt anschließend den Treibhauseffekt durch die Erwärmung. So kann man es erklären. Die zeitliche Reihenfolge hängt also davon ab, was den Prozess zunächst anstößt. Bei orbitalen Änderungen oder Änderungen der Ozeanzirkulation kann die Temperatur zuerst reagieren. Und bei einer zusätzlichen CO2-Zufuhr, etwa aus der Verbrennung fossiler Kohlenstoffe, kommt der anfängliche Impuls eben aus dem Kohlenstoffkreislauf und nicht aus der Temperatur. Wir haben hier Studien verlinkt, die zeigen, dass CO2 in natürlichen Klimazyklen sowohl verzögert als auch nahezu gleichzeitig mit der Temperatur variieren kann. Also, die Eiszeitdaten sind außerdem nicht so eindeutig, wie der Slogan es suggeriert, dieser Slogan hier, Kohlendioxid folgt der Temperatur. Über mehrere Eiszeitzyklen hinweg sind Kohlendioxid und antarktische Temperatur stark miteinander gekoppelt, aber die genaue Phasenlage variiert je nach Zeitabschnitt und Temperaturindikator. Und bei manchen Übergängen begann der CO2- und Temperaturanstieg nahezu gleichzeitig. Bei anderen folgte das CO2 der Temperatur deutlich. Ursachen sind unter anderem Änderungen der Sonneneinstrahlung am jeweiligen Ort, Meereszirkulation und der globale Kohlenstoffkreislauf. Also die korrekte Aussage lautet daher nicht einfach, CO2 folgt immer der Temperatur, sondern bei bestimmten natürlichen Klimaschwankungen kann eine Temperaturänderung zunächst andere Teile des Kohlenstoffkreislaufs verändern, woraufhin dann das CO2 in der Atmosphäre ansteigt und die Erwärmung verstärkt. Aber warum erklärt das nicht die heutige Situation? Für die heutige Situation ist die entscheidende Frage nicht nur, ob Temperatur und Kohlendioxid gemeinsam steigen, sondern die Frage ist, woher der zusätzliche Kohlenstoff kommt und welche physikalische Wirkung er hat. Die Treibhauswirkung, ich erkläre es nochmal ganz kurz, von CO2 beruht darauf, dass es Wärmestrahlung absorbiert und dadurch die Energieabgabe der Erde beeinflusst. Es gibt Modellversuche, die zeigen, dass das CO2 die grundlegende Temperaturstruktur der Atmosphäre und den Wasserdampfgehalt mitbestimmt. Und Wasserdampf ist ein sehr starkes Treibhausgas. Also diese eiszeitliche Reihenfolge ist deshalb kein Gegenargument gegen den heutigen Kohlendioxidantrieb, sondern ein Beispiel für eine positive Rückkopplung innerhalb eines anders gestarteten Klimaprozesses. Außerdem können, das haben wir vorhin schon gemerkt, kurzfristige Temperaturänderungen tatsächlich messbare CO2-Schwankungen auslösen. El Niño-Ereignisse führen wärmere und trockene Bedingungen beispielsweise zu weniger Aufnahme und um mehr Freisetzung von Kohlendioxid durch Landökosysteme. Und solche Schwankungen sind aber von einem langfristigen zusätzlichen CO2-Eintrag zu unterscheiden. So. Und Fazit ist, für bestimmte natürliche Klimaphasen ist das gut belegt. Temperatur konnte CO2 um Jahrhunderte vorangehen. Als allgemeine Behauptung ist das aber falsch und als Einwand gegen den heutigen CO2-Treibhauseffekt überhaupt nicht schlüssig. Eine Rückkopplung, bei der Kohlendioxid nach der anfänglichen Erwärmung ansteigt, ist etwas anderes als eine Erwärmung, die durch zusätzliche Kohlendioxidzufuhr angestoßen wird. So. Das war jetzt zu dieser Frage. Jetzt gucken wir mal weiter. Da kommt noch eine Frage von Matthias, genau. Matthias schreibt mir, und ich habe dieses Argument auch schon in den sozialen Medien gelesen, schreibt mir, dass dieser heiße Sommer mit dem Abstand der Sonne, mit dem Abstand zur Sonne zu erklären sei, also der Abstand der Erde zur Sonne. Die Erde befände sich im Perihel ihrer Bahn um die Sonne. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist denn ein Perihel? Das Perihel ist der sonnennächste Punkt der Erdbahn. Das gegenüberliegende Ding ist das Aphel. Das ist der sonnenfernste Punkt. Denn die Erdbahn ist leicht elliptisch. Ist keine Kreisbahn um die Erde, sondern die ist elliptisch. Und weil die Erdbahn leicht elliptisch ist, schwankt die eingestrahlte Sonnenenergie im Jahresverlauf. Ne? So um die 7% des Jahresmittels. Aber was hat das jetzt für einen Einfluss auf das Klima und auf Jahreszeiten? Die Erde ist im sonnennächsten Punkt, also im Perihel, nicht automatisch überall am wärmsten. Unsere Jahreszeiten werden dadurch nicht beeinflusst. Dass die Jahreszeiten werden vor allen Dingen verursacht durch die Neigung der Erdachse. Um die 23 Grad ist die Erde geneigt auf ihrer Bahn. Und auf der Nordhalbkugel fällt das Perihel derzeit in den Winter, während der Sommer dort nah am sonnenfernsten Punkt ist. Die Nordhalbkugel hat trotzdem den wärmsten Sommer, weil dort mehr Landfläche ist als an der Südhalbkugel und das Land sich schneller erwärmt als der Ozean. Dadurch überwiegt also der Einfluss der Achsneigung der Erde dem relativ kleinen Entfernungseffekt. Regional kann dieser Entfernungseffekt aber deutlich sein. Ne? Modellierungen zeigen, dass jetzt beispielsweise den Jahresgang im Pazifik beeinflusst und dort etwa ein Drittel der Amplitude des durch die Erdachsenneigung verursachten Jahresgangs erreichen kann. Auch andere tropische und außertropische Regionen können davon betroffen sein. Auf langen Zeitskalen verändert die sogenannte Präzession, wann das Perihel innerhalb des Jahres auftritt. Also da kann sich also noch was verändern, beispielsweise Monsunverläufe oder wann die Saison tropischer Ozeane auftritt. Also befindet sich die Sonne zwischen Perihel und Aphel, also sie ist also weg vom sonnennächsten Punkt. Dieses Perihel liegt gewöhnlich Anfang Januar. Der sonnenfernste Punkt Aphel gewöhnlich Anfang Juli. Jetzt ist die Erde ungefähr eine AE, eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt. Das ist sozusagen die Standardeinheit Erde-Sonne. Wobei die Entfernung im weiteren Verlauf bis zum Frühsommer, jetzt sind wir schon am Ende des Sommers, wieder zunimmt. Also kurz gesagt, die Erde ist nicht am sonnennächsten Punkt und deswegen erklärt das nicht den heißen Sommer diesen Jahres. So, liebe Freunde, dann habe ich jetzt auch die Fragen beantwortet, die ihr mir gegeben habt. Schreibt mir noch gern mehr Fragen, wenn ihr möchtet. Für heute ist das sozusagen das Thema gewesen. Ich danke euch für eure Geduld und euer Interesse. Das war Episode 3 von Klimawandel für Erwachsene. Gleichzeitig Episode 50 von Erwachsen der Podcast. Jubiläum. Yeah. 50 Folgen haben wir jetzt gemacht. Oder die letzten habe ich ja allein gemacht. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut und genießt das kühle Wetter. Bis dann.